Ich habe auch ein Wort von Johannes mitgebracht. Das ist ja schön. Heute haben wir die Johannes-Linie. Und Johannes ist ja auch ein ganz besonderer Apostel. Man kann sagen, er wurde vom Donnersohn zum Apostel der Liebe. Und wo wurde er das? An der Brust Jesu. Ganz nah an Jesus dran wurde er innerlich verwandelt. Nun, dieses Wort kommt nicht aus dem Evangelium von Johannes, sondern aus der Offenbarung von Johannes. Es geht heute Morgen um die erste Liebe, um dieses wunderschöne Thema der ersten Liebe. Und das finden wir in Offenbarung Kapitel 2 im Rahmen eines sogenannten Sendschreibens. Das war ein Brief, den Jesus damals an die Gemeinde zu Ephesus geschrieben hat. Ich lese mal so schrittweise diesen Brief, was Jesus dieser Gemeinde zu sagen hat. Ab Vers 1, dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt er, die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen. Ich kenne dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel, sind es nicht, hast sie als Lügner erfunden oder erkannt. Du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Erster Teil dieses Briefes. Was hat es mit der Gemeinde von Ephesus auf sich? Jahrzehnte davor wurde diese Gemeinde durch Paulus gegründet, in einem riesigen Feldzug. Er war längere Zeit dort und da sind mächtige, erweckliche Dinge passiert. Sie kamen zu Scharen, zu Jesus und Menschen, die Zauberer waren, wurden befreit und sie haben ihre Zauberbücher verbrannt und Menschen wurden geheilt und großartige Zeichen und Wunder sind dort geschehen. Das war lange Jahre her und inzwischen war die Gemeinde so ein bisschen gesettelt und anderweitig entwickelt. Und jetzt schreibt Jesus dieser Gemeinde einen Brief und beginnt zunächst mal mit einer ganzen Auflistung von positiven Dingen, die er in der Gemeinde dort vorfindet. Und das ist interessant, was hier so beschrieben steht. Die waren sehr hingegeben, die waren bemüht, die haben gearbeitet, gedient. Ja, da war Ausharren, Schweres zu durchleiden, nicht aufzugeben. Sie haben klare Unterscheidung gehabt, da konnte sich auch Sündhaftes nicht einfach halten. Und wenn falsche Apostel da reinmarschiert sind, dann wurden die sofort entlarvt, die hatten da gar keine Chance. Ja, das war in vielerlei Hinsicht eine Art vorbildliche Gemeinde. Da war viel Disziplin, da war viel Fleiß. Da habe ich viel Arbeit, viel Programme, viel Aktivität, aber auch viel geistliches Unterscheidungsvermögen. Ja, das war schon eine Gemeinde, da muss man eigentlich staunen. Und ich habe mich manchmal gefragt, wie wäre das, wenn jetzt Jesus meiner Gemeinde oder eurer Gemeinde einen Brief schreiben würde, was würde da drin stehen? Gäbe es da auch so viel zu beschreiben, wie hier Jesus dieser Gemeinde in Ephesus zu sagen hat. Umso mehr verwundert, dass jetzt ein Vers kommt, ja, den wir ein bisschen näher anschauen müssen, um ihn auch tiefer zu verstehen. Vers 4, dieser Vers beginnt mit Aber. Also, nach der Aufzählung, Aber. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das ist ein einziges Merkmal von Vorwurf jetzt, von Infragestellung, von Kritik. Ja, da gibt es einen Punkt. in eurem Leben in der Gemeinde zu Ephesus. Und da habe ich Mühe, das ist nicht richtig, da ist was passiert. Jetzt könnten wir sagen, ja, was wir gelesen haben, das waren 7 oder 8 positive Dinge. Ja, 1 negativ. Also damit kann man ja eigentlich leben, mit diesem Verhältnis. Also wenn deine Frau dir als Mann 8 positive Dinge sagt und dann eine Sache, ich glaube, dann wärst du zufrieden oder umgekehrt. Es sei denn, diese eine Sache ist so gravierend, dass sie emotional auch all das andere überlagert, dann sieht die Sache anders aus. Also wenn wir mal so eine Wippe uns vorstellen, 8 positive Dinge, das ist ja ein Gewicht, ein negatives, könnte man vom Verhältnis aus denken, nicht so wild. Aber so wie das hier beschrieben steht, ist das sehr schwerwiegend. Und es haut die Wippe auf der einen Seite mit dem einen Vorwurf runter. Nun, diese Frage dieser ersten Liebe ist hier in diesem Brief eine ganz entscheidende Frage. Und wir müssen jetzt unbedingt entdecken, was es mit dieser ersten Liebe auf sich hat. Warum das mit dieser ersten Liebe so entscheidend ist, wird noch im nächsten Vers erklärt. Bedenke nun, wovon du gefallen bist oder was du verloren hast. Also sie hatten mal etwas, nämlich diese erste Liebe, und das war verloren gegangen. Und kehre um und tue dann wieder die ersten Werke. Also die Werke, die aus der ersten Liebe gekommen sind. Wenn nicht, komme ich rasch über dich, werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht umkehrst. Hier wird ein Bild jetzt wieder benutzt, nämlich die Gemeinde als Leuchter, als Licht dieser Welt. Wenn der Leuchter weggestoßen wird, wird es dunkel. Wenn es dunkel wird in der Gemeinde, dann hört die Gemeinde eigentlich ein Stück weit auf, Gemeinde zu sein. Dann ist sie vielleicht noch Verein und Organisation und nette Gemeinschaft. Aber letztlich hat die Gemeinde eine besondere Berufung, Licht und Salz zu sein. Also wir spüren, da ist was dahinter. Ja, und ich weiß nicht, wie viele Predigten du schon über die erste Liebe gehört hast. Ich habe schon viele gehört, habe auch viele früher selber gehalten. Die meisten waren ein bisschen einschüchternd und unangenehm. Ich hoffe, das klärt sich heute Morgen in eine andere Richtung auf und wir können diesen Gedanken mal ganz positiv und von Gottes Seite verstehen. Wir sind also jetzt mit dieser Frage beschäftigt, was ist das genau mit dieser ersten Liebe, was diese Gemeinde ja verloren hat und wie kommt man da zurück? In meiner Krise, meinem Burnout, meiner tiefsten Lebenskrise vor vielen Jahren, hat mir Gott mein ganz einfaches Bild vor Augen gestellt, weil ich war auch in dieser Frage, Gott, wie ist das eigentlich? Mit all dem, wie sollen wir dir dienen und das alles richtig machen und dich lieben und ja, und doch merken, wir schaffen es ja gar nicht oder ich schaffe es nicht. Dieses Bild war ein neugeborenes Baby. Wenn es geboren wird, dann ist normalerweise von Gott so verordnet eine Mama und ein Papa, die dieses Kind willkommen heißen, die dieses Kind schon mit Sehnsucht erwarten und die diesem Kind eine Heimat, einen Raum der Geborgenheit und Versorgung bieten. Normalerweise ist es ja nicht so, dass eine Mutter sagt, so jetzt habe ich 9 Monate gelitten, Jetzt habe ich 9 Monate verzichtet, Schweres durchlebt. Jetzt ist es endlich soweit. Kind, du musst mir jetzt alles zurückgeben, was ich die 9 Monate in dich investiert habe. Gott sei Dank ist das nicht so. Sondern von Gott her ist es doch so gedacht, dass ein Kind hineingeboren wird in eine Atmosphäre von Annahme, Liebe, Bestätigung, Fürsorge, Schutz. Die erste Liebe für das neugeborene Kind ist die Liebe von Mama und Papa. Ist nicht die eigene Liebe. Es kann doch gar nicht selber aktiv lieben. Es kann schreien, es kann die Windel machen, es kann sich äußern, kann die ersten Wochen nicht mal richtig schauen, weil die Augen noch nicht ausgeprägt sind, noch nicht scharf sehen. Das heißt, dieses Kind ist vollkommen angewiesen auf die erste Liebe. Und die erste Liebe ist eine Liebe, die es empfängt. Und nicht eine Liebe, die es gibt. Die erste Liebe ist die Liebe, die wir empfangen. Bei uns, die wir nun durch Jesus Christen geworden sind, die Bibel sagt, wiedergeboren, also geistliche Babys geworden und dann uns entwickeln. Bei uns ist es doch ganz ähnlich. Ich lese mal eine Parallelstelle, 1. Johannes 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe, Doppelpunkt. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns liebt. Und als Zeichen seiner Liebe seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Das ist die Liebe, sagt Johannes, Definition, sozusagen Anführungszeichen unten. Und jetzt sagt er zuerst, was diese Liebe nicht ist. Nicht, dass wir Gott lieben, ist das tiefste Wesen der Liebe, sondern dass wir von Gott geliebt sind und dass Gott durch seinen Sohn ein untrügliches Zeichen seines Beweises seiner Liebe in diese Welt gesandt hat. Und am Kreuz wurde das versiegelt, wie sehr er uns liebt. Das ist die Liebe, nicht dass wir lieben, sondern dass er uns liebt. Anführungszeichen oben, Zitat Ende von Johannes hier. Darum der Vers 19, dann weiter, konnte er sagen, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Da haben wir das Schlüsselwort. Weil er uns zuerst geliebt hat. Wir sind zuerst geliebt. Das ist Evangelium, das ist die Botschaft. Bevor wir etwas tun können, bevor wir Gott lieben können, bevor wir überhaupt unsere Herzen ihm öffnen können, sind wir geliebt, weil Gott seinen Sohn, wir haben es gehört, Johannes 3,16, in diese Welt gesandt hat, um uns zu sich zu ziehen, um uns zu erretten, um uns zu vergeben und um uns zu zeigen, wie sehr der Vater sich nach uns sehnt. Was ist die erste Liebe? Die erste Liebe ist nicht meine und deine Liebe. Unsere Liebe ist immer nur Antwort. Die erste Liebe ist die Liebe Gottes, die Liebe des Vaters, der uns empfängt, umarmt, der uns den Schutzraum gibt, der uns versorgt, der uns sättigt, der uns führt, der uns all das gibt, was wir brauchen an Annahme, an Bestätigung, an Zuspruch. Ich möchte ein anderes Beispiel als Veranschaulichung noch nehmen. Wir sagen so umgangssprachlich, der Mond scheint. Bei genauer Betrachtung stimmt das nicht. Er scheint nicht. Er reflektiert. Nämlich das Licht, das von der Sonne auf ihn fällt. Wir können dem Mond nicht sagen, so Mond, jetzt streng dich mal ein bisschen mehr an. Hol mal alles raus aus dir und scheine mal kräftiger. Der hat keine Chance. Das Einzige, was der Mond tun kann, aber das wird ja auch durch den Lauf der Dinge gesteuert, ist, sich mit seiner ganzen Breitseite der Sonne hinzuhalten und dann als ganzer Mond, sozusagen als Vollmond, dann dieses Licht weiterzugeben. Manchmal ist er nur ein Halbmond, manchmal ist er nur ein Sichelmond, manchmal gibt es eine Mondfinsternis. Ja, aber der Mond, das ist das Bild, hat kein eigenes Licht. Der Mond ist angewiesen auf das Licht der Sonne. Der Mond für sich ist dunkel und kalt. Erst wenn die Sonne kommt, kann er Strahlen weitergeben. Und jetzt kommt die Übertragung. Du und ich, wir sind nicht die Sonne. Wir haben nicht die Lichtquelle in uns. Wir gleichen mehr dem Mond. Wir sind Wesen, die angewiesen sind, dass sie beschienen werden, dass das Licht der Liebe Gottes auf uns fällt. Ja, wir sind Monde, wir brauchen es, dass Wärme und Licht auf uns kommt. Und wenn wir nicht in diesem Licht wandeln, dann sind wir kalt, dann sind wir einsam, dann sind wir auf uns gestellt. Wir Menschen sind bildlich Monde und Jesus, der Vater, ist die Sonne. Die Sonne der Gerechtigkeit, das Licht, das gekommen ist, um uns zu erleuchten. Und in dem Maße, wie wir uns nun in dieses Licht, in diese Strahlen der Herrlichkeit Gottes hineinstellen, in dem Maße, wie wir angeleuchtet werden, es warm in unseren Herzen wird, in dem Maße können wir nun auch dieses Licht weitergeben. In dem Maße sind wir selber Licht. Aber nur im Sinne von dem Licht, das wir zuerst empfangen haben. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir können lieben, weil wir im Liebesraum Gottes uns anstrahlen lassen. Monde. Wir überfordern uns sehr häufig mit unseren Beziehungen, sei es Partnerschaft, sei es Ehen, sei es aber auch in der Gemeinde, dass wir dann denken, ja, der andere, vom anderen muss doch etwas kommen. Der andere muss mir doch Liebe und Zuwendung und Versorgung und Schutz geben. Und oftmals sind diese Idealvorstellungen ja auch am Beginn einer Partnerschaft und Ehe, dass man denkt, so, jetzt bin ich nicht mehr allein, jetzt habe ich den Prinzen des Lebens gefunden, die Prinzessin, die immer das Licht weitergibt. Das Problem ist, der andere ist auch ein Mond. Haben wir auch schon gemerkt. Gell? Weißt du, und zwei Monde zusammen macht die Sache noch nicht besser. Da kann es noch dunkler und noch kälter und noch schwieriger werden. Nein, wir sind nicht die Sonne, wir sind die Monde. Also das war in meiner ersten Ehe für meine Frau und mich eine durchbrechende Erkenntnis zu sehen. Nein, wir werden niemals unsere Erwartungen und Sehnsüchte, die wir letztlich tief in unserem Herzen haben, durch den anderen gestillt bekommen. Dafür ist er auch gar nicht geschaffen. Das hat Gott gar nie beabsichtigt. Wir sind da irgendwie ein bisschen verkehrt gewickelt durch Hollywood und Co. Immer diese Traumromanzen, die dann in der Echtheit ja alle zugrunde gehen oder die meisten. Aber das sind falsche Bilder. Nein, Der andere ist nicht dafür geschaffen. Übrigens, der Pastor ist auch nicht die Sonne. Gell? Ich weiß, man fühlt sich nämlich ganz gut, wenn man auch als Pastor sagen kann, ich bin auch Mond. Ja, und die Leiter sind auch nicht die Sonne. Wir haben manchmal so verquere Vorstellungen. Nein, wir sind alles Menschen mit tiefer Bedürftigkeit. Und jeder ist letztlich auf der Suche, wo ist mein Raum, wo ich diese Annahmen, diese Bestätigung finde. Und Gott hat das nicht so gedacht, dass wir das zuerst bei Menschen suchen, sondern dass wir es bei ihm suchen. Dass er die Quelle unserer Liebe ist. Also diese Beispiele sollen uns einfach zeigen, die erste Liebe, das ist nicht die Liebe, die aus uns fließt. Jede menschliche Liebe ist bestenfalls die zweite. Bestenfalls, vielleicht auch die dritte und vierte. Die erste Liebe kommt immer von Gott. Jetzt lass uns nochmal zurückgehen zu diesem Text mit diesen Gedanken. Was war denn da passiert in dieser Gemeinde? Er zählte ihnen auf, was alles positiv ist. Und wenn wir genau mal hinschauen, was er so aufzählt, dann waren das ganz viele Dinge, die sie getan haben. Gedient, gearbeitet, sich abgemüht. Versucht, geistlich Klarheit zu haben. Ja, das ist gut, das ist gut. Aber sie haben was verloren. Sie waren so sehr im Tun gelandet, in der Leistung, in der Aktivität, im Organisieren, im Management, würden wir heute sagen. Alles muss geordnet und geplant sein. Sie hatten den Kern verloren, nämlich aus der Liebe Gottes zu leben, aus dem Empfangen zu leben. Johannes sagt hier nicht, also 90% bei euch ist schon ganz gut. Jetzt schaut einfach, dass ihr die letzten 10% auch noch hinkriegt. Krempelt die Ärmel ein bisschen hoch, ein paar Schweißtropfen noch dazu. Und dann werdet ihr es auch schaffen. Das ist nicht die Botschaft. Hören wir das? Das ist nicht die Botschaft. Nicht die Botschaft, ja, ihr müsst noch ein bisschen vollkommener werden. Ja, ihr müsst noch ein bisschen mehr drauflegen. Ja, strengt euch doch noch ein bisschen mehr an, dann wird es vielleicht schon reichen. Das ist nicht diese Botschaft dieses Textes. Sonst ist genau das Gegenteil. Ihr macht schon so viel und ihr verliert euch in euren Aktivitäten. Das Problem ist nicht auf der Seite der Leistung, sondern auf der Seite der Beziehung. Beziehung. Liebe ist ein Beziehungswort, kein Leistungswort. Erste Liebe heißt, komm zurück zu meiner Liebe. Komm zurück zu deinem Kindsein. Du bist ein Kind von mir. Auch wenn wir schon groß und erwachsen sind, wir bleiben immer geliebte Kinder Gottes, werden nie darüber hinauswachsen, werden immer Söhne und Töchter. Komm wieder an die Quelle. Komm zurück. Dieser Text ist eine einzige Einladung Gottes, wieder in seine Arme zurückzufinden. Wieder zum Ursprung zu kommen, nicht im Getriebe des Alltages sich zu verlieren, nicht in der Hektik der vielen Termine unterzugehen, nicht ständig im Anspruch zu verweilen, was müsste ich noch alles tun, sondern aus dem Zuspruch, du bist geliebt, zu leben. Der Zuspruch Gottes, du bist geliebt, du bist wertgeschätzt. Das ist die wichtigste Wahrheit deines Lebens. Das ist gemeint auch hier mit dem Wort Umkehr. Kehre um zu mir selber. Kehre um zu meiner Herzensliebe für dich. Kehre um zum Wissen, Die wichtigste Wahrheit meines Lebens heißt, ich bin geliebt, ewig geliebt. Und ich muss mir diese Liebe nicht von Menschen irgendwie erarbeiten, beweisen durch meine Karriere, wie wertvoll und gut ich bin und dass ich ja gesehen werden muss und dass ich es schaffe und dass ich Erfolge habe. Wie oft sind wir getrieben nur von diesem Gedanken, wer sieht mich, wer gibt mir Bestätigung, wer füllt mein inneres Loch? Und dann kann die Gemeinde sich auch noch in diesen Wust verwickeln, dass man dann nur Aktivitäten und Programme macht und denkt, irgendwie, wir sind beschäftigt, ja, und wir wollen ja irgendwie Gott dienen. Und doch sagt er, das Erste, das Wichtigste, das Zentrale, um das es geht, heißt, empfange meine Liebe. Komm zurück. Komm zurück zum Ort, wo du einfach bei mir bist. Ja, wie zwei Verliebte. Da ist auch nicht immer die Frage, was muss ich jetzt als Nächstes für dich tun? Dann würde ich mich eigentlich verabschieden von dieser Beziehung, wenn da immer nur Druck ist. Sondern zusammen zu sein, zu genießen, zu empfangen. Das Problem war also nicht auf der Seite der Leistung, sondern der Beziehung. Nicht auf der Seite des Gebens und Dienens, sondern auf der Seite des Empfangens und sich beschenken lassens. Das hatten sie irgendwie nicht mehr im Blick. Das hatte sich irgendwie verselbstständigt. Weißt du, und ich glaube, da ist jede Gemeinde und wir auch als einzelne Christen sind immer in Gefahr. Ich habe diese Tage den Satz geprägt, weil er mir so wichtig für mein Leben geworden ist. Es ist einfacher, etwas für Gott zu tun, als nur in Gottes Gegenwart zu sein und sich lieben zu lassen. Das hat was mit unserer religiösen Grundhaltung zu tun, dass wir doch selber auch was beitragen wollen und selber gut sein und Gott beeindrucken wollen. Es ist einfacher für unser Fleisch, etwas für Gott zu tun, aktiv zu sein, zu dienen, zu machen, als nur Zeit zu nehmen und zu sagen, Gott, ich bin in deiner Nähe und ich lasse mich jetzt anstrahlen von deiner Liebe. Ich empfange, ich bin hier, um mein Herz sättigen zu lassen, um dein Wort in mich aufzunehmen, es zu essen, zu verstoffwechseln. Jesus sagt, wir leben von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Es ist Gottes Zusage, es ist Gottes Brot und Nahrung. Wir werden mit hineingenommen und da wünscht sich Gott so sehr, Zeit zu haben, Zeit in Gottes Gegenwart. Ich beglückwünsche euch zu eurer Gebetsveranstaltung. Ich würde am liebsten dazukommen, Sonntag 17 Uhr, das klingt für mich total einladend. Solche Zeiten, wo auch nicht Gebet nur wieder ein Programm ist, das man abspult, sondern ein vor Gott sein und zur Ruhe kommen, damit das Herz wieder gefüllt wird. Ich glaube, in unserer Zeit gibt es nichts Dringlicheres, als dass wir rauskommen aus der Hektik und aus dem Stress des Alltags, weil da kannst du nicht Gottes Liebe empfangen. Dazu brauchst du Ruhe. Da brauchst du Position, wo du dich aussetzt, wo du einfach da bist in Gottes Gegenwart. Und der letzte Vers dieses Sendschreibens heißt Vers 7. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben. Und zwar vom Baum des Lebens, der im Paradies, in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Was für eine gewaltige Zusage bekommen hier die Epheser. Das, was im Paradies verboten wurde dann, oder wo sie hinausgeworfen wurden, dass sie ja nicht vom Baum des Lebens essen und in ihrem sündhaften Zustand dann ewig leben und ewig getrennt sind von Gott, das wird uns durch Jesus eröffnet. Wir dürfen essen vom Baum des Lebens. Und der Baum des Lebens steht für die Liebe Gottes, für seine hundertprozentige Zusage der Annahme und Bestätigung von uns als Menschen. Er ist in der Mitte des Paradieses und wir dürfen nun durch Jesus, durch den Zugang, den er am Kreuz geschaffen hat und wir direkt ins Allerheiligste zu Gott, dem Vater, auf dem Thron stürmen dürfen und uns umarmen lassen dürfen von ihm, dürfen wir dort gesättigt werden. Tief gesättigt in unserem Herzen mit seiner göttlichen Liebe. Ich lade dich und euch ein, jetzt mit mir zu beten, einfach das Herz nochmal aufzumachen, zu sagen, hier bin ich, Vater, ich brauche es, geliebt zu werden. Mein Herz sehnt sich danach. Ich will mich nicht nur verlieren im Tun und Machen. Ich will nicht nur ständig unter Ansprüchen leben, was alles noch sein sollte und besser und perfekter und hundertprozentiger. Sondern ich will mein Herz zur Ruhe bringen bei dir, dass du mit deiner ersten Liebe mich neu beschenkst. Wollen wir beten? Danke, Vater. Was bist du für ein wunderbarer Gott? Wir können dich nicht mit Worten beschreiben, wir können nur erahnen und durch dein Wort ja Zugänge finden, wie du dich offenbar machst. Vater, ich danke dir sehr für dieses Schreiben. Ich danke dir, dass du dein Herz uns darin mitteilst, worum es dir eigentlich geht, was du dir so sehr wünschst von uns. Und hier ist mein Herz. Und wir halten jetzt dir unser Herzen hin, so gut es geht. Fülle du sie. Komm du mit deinem Geist. Beschenk uns neu mit deiner Liebe. Und ich bete, dass jeder Druck von uns weicht, was wir noch alles tun müssten, um dahin zu kommen, sondern dass wir mal loslassen können, entspannen, uns selber freigeben, um uns in deine Nähe zu begeben und zu sagen, ich brauche es, ganz neu mit der ersten Liebe beschenkt zu werden. Jesus, danke, dass du dafür gekommen bist und dass wir sogar jetzt Zugang zum Baum des Lebens haben. Was für ein Riesenvorrecht. Danke dafür, Jesus. Danke, Vater. Und danke, Heiliger Geist, dass du das in uns lebendig machst. Amen. Ich habe ein kleines Büchlein noch mitgebracht, das ich geschrieben habe mit meiner ersten Frau, Gottes Vaterliebe, die Liebe des Vaters erleben. Ein Büchlein für 4 Wochen jeden Tag, kleine Impulse, Anregungen, Zitate, paar Fragen zum Umsetzen. Immer mit der Absicht, wie können wir unser Herz tiefer in diese Liebe des Vaters hinein versenken? Was können wir auch im Alltag in uns aufnehmen, dass unser Herz mehr in dieser Realität lebt und wir uns das nicht so oft verloren geht und wir dann wieder weggedriftet werden? Ich habe eine ganze Reihe dabei, die gibt es hier am Büchertisch für 5 €. Die kann man für sich selber anschauen. Man kann das wunderbar in einem Hauskreis, in einer Kleingruppe machen, weil da immer Fragen dran sind zum Austauschen und Übertragen, auch ins Praktische. Ja, und dann danke ich euch fürs Zuhören, die Tiefgänger, für die Zeit miteinander. Das war wirklich eine besondere Zeit auch der Begegnung und Intimität mit Gott. Danke dir als Pastor. Wir haben festgestellt, wir sind der gleiche Jahrgang. 54er ist schön, ja? Danke.